Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Ja, dieser neue Abschnitt ist zwar ein neuer Abschnitt und ein neues Kapitel, knüpft aber an das, was davor gesagt worden ist. Denn im Griechischen haben wir ein Übergangswort und man könnte es auch mit darum übersetzen, zum Beispiel darum, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester. Und somit haben wir eine Fortführung, beziehungsweise dieses Thema, was jetzt kommt, steht doch im Zusammenhang mit dem Thema davor, obwohl es ein anderes Thema ist. Und es geht ja jetzt praktisch um die Führung der Gemeinde, die Ältesten werden angesprochen. Und im Angesicht von Leid, entweder Leid, das schon da ist, Verfolgung, oder Leid, das auf die Gemeinde noch zukommt, ermahnt jetzt Petrus die Ältesten, ihren Dienst praktisch zu verrichten, nämlich die Herde Gottes zu hüten, und gibt noch ein paar Hinweise, wie sie das tun soll. Denn gerade dann, wenn die Zeiten schlimm sind oder schlimm werden, ist es besonders wichtig, dass die Hirten da sind und dass sie ihren Dienst ausrichten und so das Schwache stärken, so die Gläubigen stärken, dass sie dann dem Ganzen auch gewachsen sind. Ich denke also, der Übergang oder der Zusammenhang besteht zu dem gesamten Thema des Leidens, aber auch natürlich dem in Bezug auf das Gericht Gottes, was wir schon gehört hatten. Das fängt beim Haus Gottes an. Und umso mehr ist es, dass dann die Hirten ihren Dienst tun. Nun, das Bild, das Petrus hier verwendet, ist nämlich genau solch ein Bild der Herde, nämlich der Schafe, und des Hirten, nämlich der Herr Jesus Christus, und unter ihm sind sozusagen noch Unterhirten. Und wir müssen uns vor Augen führen, das ist ein Bild für die Gemeinde. Das ist ein Bild für die Gemeinde, das ein wichtiges Bild ist. Es ist aber nicht das einzige Bild. Wir wollen jetzt gleich auf dieses Bild noch etwas genauer eingehen. Aber das müssen wir im Hinterkopf halten, dass wir andere Bilder für die Gemeinde auch haben. Und das Gesamte, das fügt sich zu einem Gesamtbild sozusagen zusammen. Möchte ich einfach deswegen sagen, weil es natürlich auch manche gab, die diesen Text sozusagen missbraucht haben, um den absoluten Hirten praktisch zu rechtfertigen. Ja, in der katholischen Kirche haben wir einen absoluten Hirten, der sich natürlich auch als Unterhirte von Jesus Christus versteht, aber in Wirklichkeit auftritt wie jemand, der die absolute Königsherrschaft über die Herde hat und natürlich dann noch die Kardinäle und alles, was dazugehört. Und das ist eine wirkliche Verdrehung von diesem Text. Aber nicht nur im Katholischen, sondern auch in Kirchen und Gemeinden kann das so passieren, dass man eine Sache nur einseitig betrachtet und das Bild vom Hirten und den Schafen als das einzige bemüht, um zu rechtfertigen, dass man auf unbiblische Weise herrscht. Obwohl hier natürlich ausdrücklich gesagt wird, nicht als solche, die über das Zugewiesene herrschen. Ein weiteres Bild zum Beispiel für die Gemeinde ist das Bild des Leibes, wo sich die einzelnen Glieder am Leib Handreichung tun. Und da sehen wir, da sind alle Glieder gefragt. Das heißt, die Tatsache, dass es Hirten gibt und dass es Schafe gibt, schließt nicht aus, dass am Leib Handreichung geschieht. Wenn wir jetzt uns nur auf das Bild vom Hirten und die Schafe konzentrieren, dann könnte man sagen, ja gut, also wenn ein Schaf Hilfe braucht, dann ist es voll auf den Hirten angewiesen. Das andere Schaf wird dem Schaf kaum helfen. Und wenn wir es darauf dann beschränken, dann missachten wir eben dieses Bild vom Leib, wo eben wirklich am Leib die Gegenseitigkeit ganz klar gegeben ist. Also das möchte ich einfach vorweg sagen, bevor wir uns jetzt genauer dann diesem Bild zuwenden. Das Bild der Schafe als Bezeichnung für Gläubige ist natürlich ein häufiges Bild in der Schrift. Und der Herr Jesus selbst bezeichnet sich ja als den guten Hirten. Und hier passt das natürlich auch sehr gut. Denn wie sind Schafe gebaut? Ja, was für Eigenschaften haben Schafe? Schafe finden zum Beispiel keine Nahrung. Sie finden alleine nicht die richtige Nahrung. Natürlich kann es sein, wenn ein Schaf sich verirrt und anfängt, irgendwas zu essen. Das kann das Schaf schon tun, aber es isst auch giftige Pflanzen. Es weiß nicht, wie andere Tiere, instinktiv, welche Pflanzen gut sind und welche Pflanzen schlecht sind. Deswegen ist es schon bei der Nahrungssuche auf den Hirten angewiesen, dass der Hirte nämlich die giftigen Pflanzen entfernt von der Weide, bevor er überhaupt die Schafe auf die Weide schickt. Also da ist es vollkommen hilflos. Und das Schaf findet auch kein Wasser. Das Wasser, das muss genau die richtigen Eigenschaften haben. Es darf kein schnell fließendes Wasser sein. Es muss langsames Wasser sein, ruhiges Wasser. Und da ist der Hirte auch gefragt, dafür zu sorgen, dass das Schaf zum Wasser geführt wird. Also weder Nahrung noch Wasser wird das Schaf alleine finden. Dann kommt noch dazu, dass ein Schaf sich leicht verirrt. Wenn wir andere Tiere anschauen, dann haben sehr viele Tiere einen inneren Instinkt, wenn sie sich verirren, wieder zu Hause oder zum Nest oder wo auch immer zurückzufinden. Wenn das Schaf sich in einem unbekannten Gebiet verirrt, dann ist es verloren. Ja, dann ist es wirklich das verlorene Schaf, wie im Gleichnis vom verlorenen Schaf. Es findet nicht mehr zur Herde zurück. Ja, es verirrt sich und irrt irgendwo umher und findet nicht nach Hause. Ja, deswegen haben wir in diesem Gleichnis dann die Aussage, dass der Hirte dann dieses verlorene Schaf sucht. Und das muss er auch tun, wenn er das Schaf wieder haben möchte. Dann ist das Fell des Schafes sehr ölig und es kann sich nicht selbst reinigen. Ja, da verfängt sich Dreck, da verfangen sich kleine Steine. Und auch da ist es auf den Hirten angewiesen, dass er das Schaf reinigt bzw. dann schert. Was natürlich auch ganz bekannt ist, ist, dass ein Schaf sich nicht verteidigen kann. Ja, oder habt ihr schon mal von einem Schaf gehört, das anfängt, den Wolf zu beißen? Nein, das Schaf wird angegriffen und der Wolf hat es eigentlich ziemlich leicht, ein Schaf zu reißen und zu töten oder andere Feinde. Es gibt ja sehr viele Feinde. Ja, wenn wir das Bild jetzt gerade im Orient von einer Herde anschauen und wir wissen, gerade in Israel, da wird auch von Bären berichtet, die Herde angreifen. Sogar hier in Deutschland werden die Herden jetzt ja immer mehr wieder von Wölfen angegriffen. Und so gibt es Feinde, natürliche Feinde von den Schafen, gegen die Schafe sich nicht selbst verteidigen können. Das heißt, Schafe brauchen Schutz, Nahrung, Pflege. Sie brauchen den Dienst des Hirten, um überleben zu können. Und deswegen ist es ein sehr gutes Bild, das auch der Herr Jesus genannt hat, das auch im Alten Testament prophetisch genannt wird, in der ganz bekannten Stelle, nämlich Jesaja. Jesaja 53. Da werden die Israeliten als verlorene Schafe bezeichnet, in Vers 6. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Hier wird der Vergleich mit dem Schaf genommen, und zwar hier sieht man auch, es sind Schafe, die an sich keinen Hirten haben, und das war ja oft das Problem mit dem Volk Israel. Es hatte keine Hirten oder es hatte Hirten, die die Schafe, die es nicht gut meinten mit den Schafen und die Schafe auch in die Irre führten. Und wir sehen hier, jeder wandte sich auf seinen Weg, das heißt, jedes Schaf rennt irgendwo anders hin. Auch wieder ein Punkt von den Schafen, die sind dann nicht so schlau und sagen sich, wir müssen jetzt zusammenbleiben, ist ja kein Hirte da, wir bleiben jetzt alle hier zusammen Und so sind wir weniger angreifbar. Nein, die rennen einfach irgendwo hin. Und auch wenn Gefahr kommt, ja, wenn sie, es kann sein, sie bemerken die Gefahr nicht und um sie herum werden die Schafe aufgefressen. Oder sie erschrecken sehr stark und rennen einfach los, rennen drauf los, ganz aufgebracht und ja, rennen dann eventuell ins Wasser oder sonst wohin und ertrinken. Also auch hier wieder, Schafe ohne Hirten sind wirklich hilflos. Und das war mit dem Volk Israel. Israel war ein Volk, das keinen Hirten hatte und sie waren eben irregehend. Und im gleichen Kapitel wird uns ja dann der Herr Jesus aufgezeigt, prophetisch, der gekommen ist, um sein Leben für die Schafe zu lassen. Und das, dieses Bild, das gebraucht natürlich Jesus im Johannesevangelium, der gute Hirte. Im Kontrast zu dem bösen Hirten oder zu dem Dieb, wie es hier heißt. Der Dieb kommt nur, Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Der Jesus, der gute Hirte, der sogar bereit ist, sein Leben für die Schafe zu lassen. Im Vergleich zum Mietling. Ja, der Mietling, der hat Angst um sein eigenes Leben und flieht. Er kümmert sich nicht um die Schafe, wie es hier heißt. Aber der gute Hirte ist mit Liebe erfüllt zu den Schafen. Er liebt die Schafe so sehr, dass er sogar sich selbst für die Schafe hingibt. Und das hat natürlich der Jesus am Kreuz getan. So sehr hat er uns geliebt, dass er bereit war, sein Leben für uns zu lassen und dort unsere Sünde zu tragen und die Grundlage dafür zu schaffen, dass wir eben nicht mehr in die Irre gehen, sondern dass wir einen guten Hirten haben und dass wir seine Stimme kennen. Und da gibt es auch eine Geschichte von einer Herde, von einem Hirten und einer Herde. Und der Hirte hat ein Schaf von einer anderen Herde für eine Zeit lang ausgeliehen bekommen. Und dann, ich weiß nicht, was war es, war ein Knall oder irgendwas, was die Schafe erschreckt hat und sie rannten los. Die ganze Herde rannte und der Hirte wusste aber, da kommt jetzt ein Gewässer. Und er rief dann die Schafe, er sagte ihnen, es gibt da gewisse Befehle, die die Schafe dann verstehen. Und er sagte ihnen, er gab ihnen zu verstehen, sie sollen stehen bleiben. Und seine Schafe blieben stehen, aber das ausgeliehene Schaf lief weiter und ertrank. Es kannte die Stimme des Hirten nicht. Es hat nicht eigentlich zu dieser Herde gehört. Und so sagt der Herr Jesus, seine Schafe hören seine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Lesen wir ja hier in Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Die Schafe, die zur Herde Jesu gehören, nämlich das sind diejenigen, die an das Evangelium glauben, die glauben, dass der Herr Jesus für sie gestorben ist und sein Leben gelassen hat und vertrauen nur darauf und nicht mehr auf ihre Werke oder auf ihre Güte oder was sie Gutes eben getan haben, auf ihre Bemühungen, sondern allein auf das, was der Herr getan hat und haben dadurch Sündenvergebung und haben eine Beziehung zum Herrn Jesus, weil sie ja seine Schafe sind und hören seine Stimme. Eben nicht wie dieses Schaf, das nur scheinbar zur Herde gehört und dann, wenn die Gefahr kommt, rennt es ins Wasser. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, das heißt, er sorgt auch für jedes einzelne Schaf. Er sorgt für das Schaf so, wie es ein Hirte eben tun sollte. Er gibt dem Schaf Schutz, er gibt der Herde Schutz, Nahrung, er führt sie zu stillen Wassern, er führt sie zur Weide, er pflegt sie so, wie sie gepflegt werden müssen. Und das ist dieses Bild vom Hirte und von seiner Herde. Und nun lesen wir eben in Petrus, dass es noch sozusagen Unterhirten gibt, in Kapitel 5, in dem wir uns eben befinden. Und deswegen sagt er, hütet die Herde Gottes bei euch. Schon zu Petrus selbst hat er gesagt, weide meine Schafe. Das war sogar ein Auftrag an Petrus und hier ist es eine Ermahnung an die Mitältesten. Petrus bezeichnet sich selbst als Mitältester, weil er eben nicht mit apostolischer Autorität reden möchte, sondern er möchte eine Verbindung herstellen zu den Ältesten und sagen, ich auch, ich bin auch ein Ältester, ich bin auch ein Hirte und als jemand, der da Erfahrung hat, der vom Herrn eingesetzt worden ist in diesem Bereich, ermahnt er dann die anderen Ältesten. Nun, bevor wir auf den Text im Einzelnen eingehen, wollen wir uns etwas mit der Begrifflichkeit beschäftigen und mit dem Auftrag von Ältesten. Was wir hier sehen, ist erstmal, dass es Älteste gibt. Das ist mal ganz wichtig zu sehen. Denn es gibt Gemeinden, die sagen, das gibt es heute gar nicht mehr. Es gibt heute gar keine Ältesten mehr. Was zurückgeht, jetzt, wenn wir mal Brüdergemeinden betrachten, auf Darby. Darby hat gesagt, die Ältesten, die wurden eingesetzt durch die Apostel. Und da keine lebenden Apostel mehr auf dieser Erde wandeln, können sie heute auch keine Ältesten mehr einsetzen. Also nach der Apostelzeit sind auch die Ältesten sozusagen ausgestorben. Außerdem ist die Gemeinde so zerfallen moralisch inzwischen, dass es gar niemanden mehr gibt, der die Kriterien überhaupt erfüllen würde. Und deswegen kann man auch keine Ältesten einsetzen. Und daher kommt es, dass es Gemeinden gibt, die sagen, wir sind Brüder unter Brüdern. Es gibt keine Ältesten, es gibt keine Brüder mit einer besonderen Leitungsfunktion oder Leitungsaufgabe, Führungsaufgabe in der Gemeinde. Natürlich sehen die diese Stellen, aber das war alles dann beschränkt auf die damalige Zeit. Ich denke, diese Auslegung ist sehr weit hergeholt, weil, wenn wir die verschiedenen Stellen anschauen, das werden wir auch noch tun, wir werden die verschiedenen Stellen durchgehen, dann sehen wir ganz speziell zum Beispiel bei Titus, der auch die Aufgabe bekommen hat, Älteste einzusetzen, der war kein Apostel. Er hatte aber den Auftrag, Älteste einzusetzen. Wir sehen hier, dass gesagt wird, es mangelt etwas in diesen Gemeinden, wo es keine Ältesten gibt. Und das soll er in Ordnung bringen und dafür sorgen, dass Älteste eingesetzt werden. Älteste bzw. Hirten, die Begriffe schauen wir, wie gesagt, noch an, waren ein wichtiger Bestandteil der ersten Gemeinden, da wo es einfach zeitlich nicht mehr gereicht hat, Älteste einzusetzen, hat etwas gefehlt, hat etwas gemangelt. Und es entspricht aber diesem Ordnungsprinzip Gottes. Gott, der ein Gott des Friedens ist und nicht der Unordnung, wie es heißt, hat eine gewisse Ordnung und Struktur geschaffen, auch in seiner Gemeinde. In der Praxis erweist sich das auch oft als problematisch, wenn es eine Gemeinde gibt, in der es keine Leitung gibt, weil die Frage ist dann, wenn Entscheidungen getroffen werden, wie trifft man sie, wenn neue Bekehrte dazukommen, die noch überhaupt keine Erfahrung haben, die dann gleichberechtigt mit einbezogen werden in allen Entscheidungen, wie soll es dann funktionieren? Und dann gibt es noch die Probleme, wenn jemand meint, er sei besonders wichtig, und das kann bei Neubekehrten leider immer mal wieder der Fall sein, dass man sich selbst gerne in den Mittelpunkt stellt, dann kann das sogar zu Spaltungen in der Gemeinde führen. Dass der einfach, vielleicht ist es jemand, der kann sehr gut reden, ja, ist vielleicht irgendein Redner im weltlichen Sinne, bevor er zum Glauben kommt, kommt zum Glauben und kann dann sehr viele überzeugen durch seine Reden und so meinen dann vielleicht manche, er müsste eigentlich mehr zu sagen haben in der Gemeinde. Und so können Einzelne ihre Macht sozusagen ausspielen. Und da es keine Strukturen gibt, kann eigentlich jeder tun und lassen, was er will. In Gemeinden, wo es trotzdem funktioniert, dass keine Ältesten eingesetzt sind, aber es funktioniert trotzdem, es gibt diese Spaltungen nicht. Da ist es oft so, dass einzelne Personen sich in der Praxis einfach als Älteste sozusagen bewährt haben. Man weiß, wenn man eine Frage hat in Bezug auf die Leitung der Gemeinde, zu wem man gehen muss, und kann dann auf diese Person zugehen. Und diese Person erfüllt eigentlich die Funktion des Ältesten, aber weil man eben der Meinung ist, es gibt keine Ältesten, wird diese Person einfach nicht so bezeichnet. Sondern es ist auch ein Bruder unter Brüdern. Aber wenn ihr was wissen wollt, dann fragt den. Ja, oder fragt den. Und dann funktioniert es auch. Ja, aber es funktioniert deswegen, weil die Gemeinde eigentlich eine Gemeinde mit Ältesten ist, in dem Sinne. Ja, man weiß, der und der und der. Da kann man hingehen, wenn man irgendetwas klären möchte. Diese Ordnung ist auch in dem Sinne wichtig, weil wir sehen, auch die Lehre in der Gemeinde ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und die Bibel sagt uns ganz klar, dass nicht jeder die Gabe hat zu lehren. Wenn es aber keine Führung gibt in der Gemeinde, wer entscheidet dann, wer lehren darf und wer nicht? Ist es dann ein demokratischer Prozess, wo man sagt, okay, der könnte es tun, der könnte es tun? Oder ist es so, wie es dann in manchen Gemeinden ist, dass jeder, der will, einfach mal auch irgendwas sagt? Ja, dass man einfach wartet, wer steht auf? Und dann kann jeder aufstehen, egal ob der jetzt schon 10 Jahre gläubig ist oder ob der gerade zum Glauben gekommen ist und sagt dann irgendwas übers Wort. Und dann kommt der Nächste, steht auf, sagt, ich bin da jetzt nicht so einverstanden. Und dann kommt wieder einer und sagt, ja, also das hat mir gut gefallen und das nicht. Dazu kommt noch, dass es dann oft auch keine in der Predigt oder in den Predigten oft keine Struktur gibt. Also das Ganze schlägt sich dann auch eben da nieder, wie gelehrt wird, wie die Einzelnen belehrt werden. Und dann haben wir das Problem, dass dann einfach die Nahrung, für die ja die Lehrer in der Gemeinde mitverantwortlich sind, einfach nicht gegeben wird. Und ich weiß es von einer Gemeinde, die ich eine Zeit lang öfters mal besucht habe, wo es so war, eine relativ große Gemeinde. Da war es dann schon so, dass mit der Zeit dann manche einfach so Lieblingsverkündiger hatten. Ja, sie wussten, wenn der jetzt was sagt, dann hat es Hand und Fuß. Und aber weil eben so viele Brüder dann immer wieder dran waren, hat er halt auch nicht so oft verkündigt. Und da ist der Eindruck entstanden, der sollte eigentlich viel öfters diesen Dienst machen. Und andere sollten eigentlich sitzen bleiben. Und das war dann nicht nur mein Eindruck, sondern das hat sich bestätigt in der Absprache mit anderen, dass es eigentlich schon so ist. Ja, dass, da gibt es ja manche, die stehen alle paar Monate halt einmal auf, machen einmal vielleicht eine Predigt. Man merkt aber, sie haben diese Begabung einfach nicht. Und da müsste eigentlich jemand hingehen und sagen, also du solltest es eigentlich nicht mehr tun, aber wer hat die Autorität, das zu tun? Ja, da kann man sagen, wieso, es dürfen doch alle verkündigen, warum soll ich dann nicht auch verkündigen? Und sie werden sogar eingeteilt, also in dieser Gemeinde. Ja, da wird jeder Bruder mal eingeteilt, eine Predigt zu halten, und fast jeden Sonntag predigt dann jemand anderes. Führt letztendlich trotzdem, auch wenn man sagt, alle sind Brüder unter Brüdern, zu einer Art Krüppchenbildung, weil man dann einfach sagt, okay, den höre ich gern, den höre ich vielleicht nicht so gern. Möglicherweise auch zu Recht. Das ist eben das Problem bei dieser Struktur. Dann gibt es aber auch noch das andere Extrem, nämlich, dass man nicht sieht, dass hier steht die Ältesten und dass in jeder Gemeinde es Älteste gab, also eine Mehrzahl von Ältesten, die gemeinsam die Gemeinde geführt haben und geleitet haben. Wenn wir zum Beispiel hier jetzt an die evangelische Kirche denken, da ist es so, dass man ja einen Kirchengemeinderat hat. Und das sind dann eigentlich die Ältesten. Ja, das ist nicht mehr die Leitung der Gemeinde. Da ist der Pfarrer, ja, der ist ganz oben, der hat alles in der Hand. Und der wird halt beraten von dem Kirchengemeinderat, die natürlich auch gewisse Aufgaben und so weiter übernehmen, aber der Pfarrer, der hat letztendlich das Sagen. Und der ist sozusagen der Hirte der Gemeinde. Das ist dann nicht mehr eine Vielzahl, sondern es ist ein Hirte mit einem Unterstützerstab, wie auch immer. Der wird dann oft selbst gar nicht als Ältester bezeichnet, sondern das entspricht dann eher dem Kirchengemeinderat und ist natürlich je nach Gemeinde oder Kirche etwas anders. Aber es ist da weit verbreitet, dass es eben sozusagen Laien gibt, die sich unterscheiden von demjenigen, der das jetzt beruflich macht, wie zum Beispiel der Pfarrer oder der Pastor. Und hier haben wir auch ein unbiblisches Modell, weil hier Petrus sagt, die Ältesten, und wir schauen da auch noch andere Bibelstellen dazu an, wo das hervorgeht, dass die Gemeinde von einer Mehrzahl von Personen geleitet wird, dass die gemeinsam die Gemeinde leiten. Die Ältesten ist natürlich so, da ist nicht einer eine Kopie vom anderen. Die Ältesten haben natürlich auch ihre Begabungen, ihre Schwerpunkte. Und so kann es sein, dass der eine mehr in der Lehre dient, der andere mehr in der Seelsorge, aber gemeinsam leiten sie die Gemeinde. Manchmal ist es so, dass wenn jemand den Schwerpunkt auf dem Predigtdienst hat, auf der Lehre, wie jetzt ich, dass dann bei manchen auch der Eindruck entsteht, der ist für alles zuständig. Ja, weil es ist derjenige, der predigt, also fragt man immer ihn. Ja, es gab schon Situationen, wo ich gesagt habe, also bei mir ist es zeitlich einfach knapp, fragt mal bitte den Jürgen. Weil es keinen Grund gibt, dass alle Fragen an mich herangetragen werden, außer es ist natürlich jetzt zur Predigt eine lehrmäßige Frage oder wie auch immer, aber nicht jede Sache, die geklärt werden muss, die muss an mich herangetragen werden, es nicht so ist, dass derjenige, der schwerpunktmäßig verkündigt, automatisch für alles zuständig ist. Das wäre dann wieder dieses pastorale Modell. Und so ist es so ein bisschen auch, denke ich mal, bei manchen drin, weil sie es vielleicht kennen von anderen Gemeinden, wo es halt einen eingesetzten Pastor gibt und der ist tatsächlich zuständig, obwohl es zusätzlich Älteste gibt. Aber in der Leitung der Gemeinde sind die Ältesten gleichberechtigt. Das heißt, können auch kontaktiert werden, wenn es irgendwelche Sachen in Bezug auf die Leitung gibt. Natürlich werden viele Sachen dann sowieso abgesprochen. Ja, es gibt Entscheidungen, die sind schwerwiegend, die kann man nur gemeinsam treffen. Es gibt vielleicht Sachen, die sind weniger wichtig. Da müssen nicht alle Ältesten zusammenkommen und diese Entscheidung dann treffen. Aber wir sehen, wir haben hier diese beiden Extreme. Das eine Extrem, dass es gar keine Struktur gibt, und das andere, dass nur eine Person sozusagen das Sagen hat, hauptzuständig ist. Das, was die Bibel sagt, ist, dass es Leitung gibt und geben muss in der Gemeinde und dass diese Leitung eben von den Ältesten ausgeführt wird. Und desto größer eine Gemeinde wird, desto mehr Älteste muss es natürlich geben. Deswegen bei kleinen Gemeinden sind es wenige und bei größeren Gemeinden müssen es dann mit der Zeit mehr werden, die dann gemeinsam einfach die Leitung haben. Ich möchte jetzt eben etwas auf die Begrifflichkeit eingehen. Wir haben da drei Hauptbegriffe, um eigentlich das Gleiche zu bezeichnen, nämlich einmal den Begriff, den wir hier haben, Älteste, Presbyteros im Griechischen, die Presbyter sozusagen, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Gibt es ja auch die presbyterianische Kirche, die eben auch Presbyter hat. Dann gibt es Episkopos. Episkopos, daher kommt unser Wort Bischof. Episkopos, also es gibt auch Bischöfe. Und es gibt Poimen, das ist Hirten, das sind die Hirten. Und auch bei Episkopos ist was passiert, also bei Bischof ist was passiert, was auch nicht biblisch ist. Episkopos, Poimen und Presbyteros sind eigentlich alles Bezeichnungen für das gleiche Amt. Das werden wir noch betrachten, weil sie manchmal austauschbar genannt werden. Und somit gibt es in einer Gemeinde mehrere Älteste. Das sind gleichzeitig die Bischöfe, um es mal so auszudrücken, obwohl ich den Begriff ein bisschen schwierig finde, einfach wegen der Kirchengeschichte. Und es gibt Die Hirten, die manchmal auch Pastoren genannt werden, aber auch Pastoren, könnte manchmal zu Problemen führen, die Verwendung dieses Begriffes, weil man da auch oft was anderes drunter versteht. Aber Pastor ist eigentlich austauschbar mit Hirte. Also diese Begriffe haben wir, beim Bischof ist Folgendes passiert. Im Laufe der Kirchengeschichte war so ein Bischof irgendwann über den Gemeinden. Er war zuständig für mehrere Gemeinden und hat über mehrere Gemeinden gewacht und war sozusagen von der Stellung her dann über den Ältesten. Und dadurch sind auch die Bistümer dann entstanden. Ja, ein Bistum, das bestehend ist aus mehreren Kirchengemeinden, und der Bischof hat das Sagen praktisch über diese Gemeinden, über diese Kirchengemeinden. Und das ist natürlich nicht biblisch, weil wir haben solch ein Amt nicht. Wir haben natürlich damals, als die Apostel noch lebten, die hatten die Autorität, auch in bestimmten Gemeinden Älteste einzusetzen, beziehungsweise andere zu beauftragen, Älteste einzusetzen. Aber sie haben nie von einer Sukzession gesprochen, in dem Sinne, dass später andere dieses Amt übernehmen. In der katholischen Kirche sind es dann die Kardinäle und drunter erst die Bischöfe. Aber man versucht sich oft auf solche Stellen zu stützen, wo praktisch Paulus Autorität ausübt und sagt, hier sieht man es ja, diese Autorität, die ist weitergegeben worden an spätere Generationen. Und somit war es immer so, dass praktisch über den Ältesten jemand stand. Die Einsetzung von Ältesten, von Paulus und den Gesandten, war auch gar nicht so gedacht, dass von da an weiterhin die Apostel über diese Ältesten herrschen, sondern die Einsetzung von Ältesten war dafür gedacht, dass diese Gemeinde dann tatsächlich selbstverwaltend ist. Natürlich hat Paulus immer wieder eingreifen müssen, nämlich dann, wenn die Gemeinde von der Wahrheit abgeirrt ist. Da ermahnt er sie und zum Beispiel die Korinther und bittet sie doch, da umzukehren und diese Missstände zu korrigieren. Das hat er durchaus in apostolischer Autorität tun dürfen. Aber es ist nicht so, dass er ständig zuständig war für die ganzen Gemeinden. Er hat sich gesorgt um die Gemeinden und wollte sie in Liebe immer wieder erbauen und hat sie deswegen auch besucht. Aber es war nicht so, dass er gesagt hat, ich bin jetzt wie ein Bischof über diesen ganzen Gemeinden. Das Ziel von Paulus war durchaus, dass diese Gemeinden selber so wachsen, dass die Ältesten so wachsen, dass sie fähig sind, die eigene Gemeinde sozusagen zu führen. Und das war, sagt er selbst, dafür arbeitet er, dass jeder Mensch vollkommen in Christus dargestellt wird und dass Lehrer aufstehen bzw. Lehrer herangebildet werden, die wieder fähig sind, andere zu lehren, so auch Paulus' Worte an Timotheus. Somit sehen wir dieses Bischofsamt, das ist nicht biblisch, und sowohl die Struktur in der katholischen Kirche als auch in der evangelischen Kirche, die entstanden ist, die kann man nicht mit der Bibel so rechtfertigen, sondern von der Schrift her sehen wir autonome Gemeinden. Das war das Ziel, dass eine Gemeinde an einem Ort autonom, also selbstverwaltend sein kann, natürlich in brüderlicher, geschwisterlicher Verbindung mit anderen Gemeinden, im Austausch mit anderen Gemeinden, aber nicht eine Hierarchie, nicht ein Netz von Gemeinden, das von oben herab sozusagen verwaltet wird, sondern an jedem Ort entscheidet die Gemeinde praktisch für sich, was wichtig ist, was dran ist. Die Gemeinde setzt dann selber weitere Älteste ein. Also das zeigt auch die Frage, wie gibt es weitere Älteste, obwohl es ausdrücklich nicht gesagt wird. Können wir es ableiten von der Schrift, wenn eine Gemeinde Älteste hat, dann sind diese Ältesten ja zuständig für die Leitung der Gemeinde. Und ein ganz wichtiger Punkt in Bezug auf die Leitung der Gemeinde ist, wer wird noch Ältester? Also wer tritt sozusagen in die Leitung der Gemeinde mit ein? Und da ist es klar, dass es nicht demokratisch gewählt wird, sondern dass die Ältesten, die da sind, die weiteren Ältesten dann auch die Diakone einsetzen. Die Frage ist nur, und auch da werden wir etwas drauf eingehen, also ich sage heute einige Dinge, die wir dann in einigen Punkten noch im Detail anschauen. Die Frage ist, wie funktioniert das mit der Einsetzung in der heutigen Zeit, wo keine Apostel da sind und wenn eine Gemeinde noch keine Älteste hat, welche Prozesse können da zum Tragen kommen? Diese Frage muss man sich natürlich stellen. Die stellt sich dann nicht mehr, wenn eine Gemeinde Älteste hat. Wir wollen jetzt eben einige Stellen anschauen, wo Älteste vorkommen. Dann wollen wir Bibelstellen anschauen, wo Episkopus vorkommt und dann Poimen, um einfach aufzuzeigen, dass wir hier wirklich von einem Amt sprechen und nicht von verschiedenen Ämtern innerhalb der Gemeinde. Epheser 4, Vers 1, wir fangen an mit Poimen, das war Hirte. Vers 11. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Also hier Hirten. Zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen. Also wir sehen hier die verschiedenen Ämter, die Gott eingesetzt hat zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Und dazu gehören auch die Hirten. Nun schauen wir eine weitere Stelle an aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 20, ab Vers 28. Moment, ab Vers erstmal Vers 17. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Also Paulus wollte zum Abschied mit den Ältesten der Gemeinde sprechen. Das ist jetzt wirklich Älteste, also Presbyteros. Und jetzt in Vers 28 kommt ein anderer Begriff. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Hier kommt jetzt Aufseher, nämlich Episkopus. Das heißt, Paulus lässt die Ältesten rufen und bezeichnet sie dann als Aufseher. Wir sehen hier, die Ältesten sind gleichzeitig Aufseher in der Gemeinde. Gott hat sie zu Aufseher, zu Bischöfen, könnte man sagen, möchte ich aber nicht, zu Aufsehern gesetzt in der Gemeinde. Und so sehen wir die Übereinstimmung von Ältesten und von Aufsehern. Und was tun diese Aufseher? Sie hüten die Herde Gottes. Sie hüten die Herde Gottes. Das ist das, was ein Hirte tut. Und so sehen wir auch die Übereinstimmung, zumindest hier jetzt in dieser Stelle, von der Aufgabe her, nämlich die Herde zu hüten. Und warum ist das so wichtig? Diese Herde, das ist die Gemeinde Gottes, wie es heißt, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Gott hat sie durch sein eigenes Blut erworben. Hier sieht man nebenbei die Einheit vom Vater und vom Sohn, beziehungsweise, dass der Sohn Gott ist, um es konkreter zu sagen. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Warum ist dieser Hirtendienst so wichtig? Paulus sagt es hier, es werden räuberische Wölfe kommen. Sie werden in die Gemeinde kommen, sie werden die Herde nicht schonen. Und weil diese Wölfe kommen, ist es wichtig, dass Hirten da sind, dass Älteste da sind, die wachen, die die Gemeinde hüten, die diese Wölfe auch erkennen und entlarven und nicht zulassen, dass diese Wölfe die Gemeinde zerstören. Und diese Wölfe, die kommen nicht nur von außerhalb, sondern es heißt hier, es werden aus eurer eigenen Mitte Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihrer Gefolgschaft. Also der Widersacher versucht auch innerhalb von Gemeinden Menschen zu verführen und sie dazu zu bringen, dass sie zu Verführern werden und Menschen abzuziehen, wie es hier heißt. Also wir sehen eine große Gefahr für die Gemeinde schon damals und das ist auch heute so der Fall. Man könnte sagen, es ist noch mehr heute der Fall, desto näher wir auf die Wiederkunft des Herrn zukommen und zugehen, wissen wir, wird die Verführung und wird die Gefahr für die Gemeinden zunehmen, bis zu dem Punkt, an dem dann der Abfall kommt, wie es uns die Bibel sagt. Also eine große Gefahr, deswegen ist es umso wichtiger, dass es diesen Hirtendienst gibt, der aus Hirten besteht, die auch wirklich wachsam sind, die nüchtern und wachsam sind, wie es immer wieder Paulus sagt, die auch fähig sind, das zu erkennen und zu unterscheiden und dann auch wirklich handeln und in Aktion treten. Und da könnte man natürlich sagen, oh, das ist ja echt lieblos, wenn man jetzt so einen Verführer entlarven muss und vielleicht warnen muss vor dem oder sogar sagen muss, du darfst nicht mehr kommen. Aber genau das müssen die Hirten tun. Warum? Um die Herde zu schützen. Jemand, der in der Lehre, der fest im Wort ist, der mag vielleicht da gut gewappnet sein, wenn ein Verführer kommt. Aber es gibt in der Gemeinde immer solche, die sind noch nicht so fest in der Lehre. Die sind noch nicht so weit gewachsen im Glauben, dass sie das so einfach erkennen. Und sie lassen sich dann eher verführen. Und deswegen ist es nicht so, ein Verführer hat dann oft das Bedürfnis, lass mich doch hier vorne reden, ich erkläre alles und dann kann jeder entscheiden, ob es richtig ist. Und dann muss man sagen, nein, das geht einfach nicht. Wenn in einer Gemeinde so aufgebaut ist, dass jeder mal kommen darf und was sagen darf, sogar Besucher, dann können natürlich die Verführer auch hier vorne sich hinstellen und lehren und falsche Dinge reden. Aber wenn es eben eine Struktur und eine Ordnung gibt, dann darf das eben nicht passieren. Dann muss man das verhindern. Und hier bei Paulus sehen wir diese Ermahnung, wie er wirklich Ermahnten darauf hinweist, passt auf, wacht, ja, darum wacht in Vers 31 und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Wir sehen hier, wie wichtig es dem Paulus ist. Unter Tränen hat er sie ermahnt, hat er sie zurechtgewiesen, hat er sie erbaut und gewarnt. Und somit war das wirklich eine reale Gefahr, mit der er gerechnet hat, von der er wusste, dass sie auf die Gemeinde zukommt. Eine weitere Stelle, wo wir Episkopos haben, das haben wir im Philipperbrief. Und zwar in Kapitel 1, Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also hier sehen wir Aufseher und Diakone. Das sind die beiden Ämter, die hier in Philippi sind, die ausdrücklich erwähnt werden. Die Heiligen samt Aufsehern und Diakonen. Aufseher, eben Episkopus. Und diese Gemeinde hätte, wenn man das als Bischof übersetzt, mehrere Bischöfe. Ja, die Gemeinde in Philippi samt den Bischöfen und Diakonen. Und so sehen wir, Bischof war nicht ein übergemeindliches Amt, das über mehreren Gemeinden praktisch gesetzt war, sondern das waren die Aufseher, das waren die Ältesten letztendlich einer Gemeinde. Samt den Aufsehern und Diakonen und zusätzlich gab es diese Diakone, das sind die Diener in der Gemeinde, die wir auch noch etwas betrachten werden, der Vollständigkeit halber. Dann im 1. Timotheus, Kapitel 3. Ab Vers 1. Glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begeht eine vortreffliche Tätigkeit, begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Und jetzt kommen die Kriterien. Nun muss aber der Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Also hier die Kriterien, die wir noch etwas genauer betrachten werden, für einen Aufseher. Und auch da geht hervor, dass nicht jeder einfach diesen Dienst tun konnte, sondern dass es klare Kriterien gab und gibt, damit man einen Aufseherdienst tun kann. Und wegen der Zeit, wir machen dann nächstes Mal dann eben, wie gesagt, weiter, schließe ich jetzt dann dieser Stelle zusammenfassend. Wir haben jetzt dieses Kapitel über die Ältesten, die Ermahnung an die Ältesten, die verglichen werden mit Hirten, die sich um die Herde kümmern. Ein wichtiger Dienst, der essentiell ist für das Wohlergehen einer Gemeinde. Wir haben gesehen, dass wir unterscheiden müssen zwischen dem einen und dem anderen Extrem, zwischen dem einen Extrem, dass eine Person herrscht über die Gemeinde und dem anderen, dass es gar keine Autorität und Strukturen gibt. Und dass wir drei Begriffe haben für das gleiche Amt. Und an dieser Stelle wollen wir dann nächstes Mal weitermachen.